Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Die eilig anberaumten sogenannten Referenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten, die haben heute schon begonnen. Und weil das Ergebnis faktisch schon feststeht, kündigt der Kreml heute auch schon an, dass dann alles sehr schnell gehen kann. Das russische Vorgehen folgt dem Muster der Krim-Annexion. Wir berichten gleich. Unter welchen Bedingungen sollen Menschen, die jetzt nach der Teilmobilmachung aus Russland weg wollen, in die Europäische Union dürfen? Die Debatte läuft jetzt an in den europäischen Hauptstädten, auch dazu gleich mehr. Die Proteste im Iran gehen auch heute weiter. Wir können gleich zu unserer Korrespondentin schalten. Und zuletzt hat es in der Gesundheitspolitik zahlreiche Öffnungen gegeben, hin zu mehr Leistungen, die jetzt auch in Apotheken angeboten werden können und nicht mehr nur exklusiv in Arztpraxen. Unser Thema heute im Hintergrund ab 20 vor 7. Die Abstimmungen werden weder in der Ukraine anerkannt noch von den westlichen Hauptstädten. Umso bitterer die heutige Ankündigung von Kreml-Sprecher Peskow. Er stellt heute schon in Aussicht, dass, wenn die Scheinreferenden in den Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson wie erwartet mit einem Ja für einen Beitritt beantwortet sind, dass dann Versuche der Ukraine, sich die Gebiete zurückzuholen, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden. Heute also der Auftakt. Thomas Spickhofen fasst zusammen.
Die Frage ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt auf den Wahlzetteln, die nun in den 4 russisch besetzten Gebieten verteilt werden. Sind Sie damit einverstanden, heißt es da in schwarzen Lettern auf grauem Grund, dass dieses Gebiet die Ukraine verlässt, und sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gebiet ein unabhängiger Staat wird, der der Russischen Föderation als ein Subjekt der Föderation beitritt? Auf Russisch und auf Ukrainisch ist der Text verfasst und darunter dann 2 gleich große Kästchen, Ja und Nein. Am besten gar nichts machen, sagt Ivan Fedorov, der Bürgermeister von Melitopol im Süden der Ukraine. Ich appelliere an alle Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete, ignorieren Sie diese Fälschung, die jetzt geschieht, und hören Sie nicht auf sie. Die Teilnahme gehöre zu einem blutigen Plan, sagt Fedorov, zu einem Krieg gegen die Menschheit. Dies ist eine Eskalation des Konflikts gerade in den vorübergehend besetzten Gebieten. Der Feind will ein Gulag auf unserem Territorium errichten. Er will unsere Bevölkerung unterdrücken und foltern. Vermutlich mehr als 1 Million Menschen sind in den russisch besetzten Gebieten zu diesen sogenannten Referenden aufgerufen. Wie das offenbar abläuft, schildert Sergei Gaidai, der ukrainische Leiter der Militärverwaltung Luhansk. Die Städte werden abgeriegelt, damit die Menschen nicht wegfahren können. Die Taxifahrer werden gezwungen, die sogenannten Wahlkommissionen zu fahren. Sie kommen und besuchen Häuser und Wohnungen. Es gibt ein Video, in dem sie Menschen anbieten, zu wählen, aber das Video zeigt nicht, wer das Angebot macht. Es ist möglich, dass ein bewaffneter Mann hinter der Person steht, vielleicht auch mehr als einer. Wenn die Türen nicht geöffnet werden und die Kommission weiß, dass jemand da ist, kann sie sogar die Türen eintreten. Diejenigen, die abgestimmt haben, aber gegen einen Beitritt zu Russland sind, werden in einem Notizbuch notiert. Kiew droht Kollaborateuren in den eigenen Reihen mit Strafverfolgung wegen Hochverrats. Unterdessen hat der Kreml, der von einem Ja für einen Beitritt zu Russland ausgeht, eine rasche Annexion der Gebiete angekündigt. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow, das Verfahren für eine Aufnahme der Regionen könne schnell gehen. Peskow fügte hinzu, dass dann Versuche der Ukraine, sich die Gebiete zurückzuholen, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden.
Thomas Spickhofen berichtete über die Scheinreferenden. Und noch am Tag der Teilmobilmachung, also noch am Mittwoch, da berichteten Korrespondenten aus Russland von einer sprunghaft angestiegenen Nachfrage nach Flugtickets in Länder, für die man von Russland aus kein Visum braucht. Und auch auf dem Landweg versuchen jetzt mehr Menschen, Russland zu verlassen. Dass sie in der Europäischen Union mit offenen Armen empfangen würden, das ist im Moment nicht zu erkennen. Und doch gibt es Stimmen, die sich für humanitäre Visa aussprechen. Die Debatte gewinnt jetzt in Berlin und Brüssel an Fahrt. Caroline Born fasst für uns aus Brüssel zusammen.
Es kommen deutlich mehr als sonst. Die Zahl der einreisenden Russen habe sich im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt, so ein Sprecher des finnischen Grenzschutzes gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Solche Berichte über Russen, die sich nach der Teilmobilmachung ins Ausland absetzen, interpretiert man in Brüssel als Abstimmung mit den Füßen über Putins Politik.
This is showing that the Russians are voting with their feet, basically. On Putins regime and on Putins actions.
Kommissionssprecher Peter Stano erklärt weiter, russische Kriegsdienstverweigerer können in der EU einen Asylantrag stellen, aber auch, dass die EU die Einreise verweigern kann, wenn Sicherheitsrisiken bestehen. Das Ziel der Kommission ist ein gemeinsames Vorgehen aller Mitgliedstaaten. Doch das dürfte nicht einfach werden. Streit gab es schon über einen Visastopp für russische Touristen. Schließlich haben sich die Staaten darauf verständigt, die Visavergabe zumindest zu erschweren. Einigen EU-Ländern wie den baltischen Staaten, Tschechien oder Polen reicht das nicht. Sie haben weitreichendere Einreiseverbote angekündigt oder schon umgesetzt, sind also deutlich strenger mit der Visavergabe, über die sie selbst entscheiden können. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevičs sagt, sein Land werde aus Sicherheitsgründen kein humanitäres oder anderes Aufenthaltsrecht an russische Staatsbürger erteilen, die dem Einzug entgehen wollen. Und das, obwohl der europäische Visakodex eine Einzelfallprüfung vorsieht. Verständnis für die lettische Haltung zeigt der EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Er teile die Sicherheitsbedenken, schreibt der grünen Politiker auf Twitter. Denn erstens öffne eine Aufnahme aller Kriegsdienstverweigerer Tür und Tor für Schläfer des russischen Geheimdienstes. Und zweitens sei nicht jeder, der nicht kämpfen wolle, automatisch ein Kriegsgegner. Die baltischen Staaten sowie Polen wollen außerdem kein automatisches Asyl für Russen gewähren, die auf der Flucht vor dem Einzug zum Militär sind. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser gibt sich offener. Sie sagt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass von schweren Repressionen bedrohte Deserteure im Regelfall Schutz in Deutschland erhalten würden. Wer sich dem Regime von Präsident Wladimir Putin mutig entgegenstelle und deshalb in größte Gefahr begebe, könne in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen, so die SPD-Politikerin. Allerdings wird es zunehmend schwerer für Russen überhaupt in die EU zu gelangen, weil immer mehr Nachbarländer ihre Grenzen dicht machen und es wegen der Sanktionen längst keine Direktflüge in die EU mehr gibt. Deshalb fordert Faesers Parteikollege Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, im ZDF.
Es muss klar sein, dass Menschen, die für Freiheit eintreten und die gegen diesen Krieg demonstrieren und die nicht an diesem Krieg teilnehmen wollen, auch eine Möglichkeit haben, ins freie Europa zu kehren, um dort auch Zuflucht zu finden. Denn das ist eine Diktatur in Russland. Die schrecken vor nichts zurück.
Zustimmung kommt auch vom Koalitionspartner FDP. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Johannes Vogel, sagt im Interview der Woche des Deutschlandfunks:
Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, und ich persönlich beantworte sie in Abwägung mit Ja, ob wir nicht als EU hier koordiniert vorgehen wollen und uns überlegen wollen, wie kann ein Programm dafür aussehen? Da gibt es ja ganz praktische Fragen. Wo kommen diese Menschen dann über die Grenze etc.?
Dass man sich in der EU rasch einigt, ist unwahrscheinlich. Denn die Balten und die Osteuropäer haben Bedenken und dürften nur schwer umzustimmen sein.
Unsere Korrespondentin Caroline Born berichtete. 17 Milliarden Euro fehlen den gesetzlichen Krankenkassen. Mit einem Gesetzespaket will die Ampelkoalition, will Gesundheitsminister Lauterbach gegensteuern. Die Pläne sehen unter anderem vor, dass die Beiträge um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Dort ist die Rede von einem Destabilisierungspaket. In der ersten Lesung im Bundestag heute hat Karl Lauterbach seine Pläne verteidigt. Volker Findhammer berichtet.
Ein Defizit von mindestens 17 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen gilt es auszugleichen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer fairen Verteilung auf alle Schultern. Der Beitrag des Bundes soll sich dabei auf 2 Milliarden Euro belaufen, um den Bundeszuschuss auf insgesamt 16,5 Milliarden Euro anzuheben. Erstmals soll es auch ein Darlehen für die Krankenkassen in der Höhe von 1 Milliarde Euro geben. Den Rest aber müssen Ärzte, Apotheker, die Pharmaindustrie und natürlich auch die Versicherten aufbringen, deren Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden soll, wovon seit dem vergangenen Jahr auch die Arbeitgeber wieder die Hälfte tragen müssen. Auch die Rücklagen der Versicherungen und des Gesundheitsfonds sollen um 6,4 Milliarden Euro abgeschmolzen werden. Und das ganze Paket soll ohne die Streichung von medizinischen Leistungen auskommen. Davon geht Karl Lauterbach aus, der seine Reform im Bundestag verteidigte.
Es kann nicht sein, dass die Menschen in einer solchen Phase Einschränkungen im Leistungskatalog hinlegen. Das werden wir nicht mitmachen. Auf die Gesundheitsversorgung kann man sich verlassen.
Und insofern sei der Entwurf auch ausgewogen, weil man neben den Effizienzgewinnen alle Schultern an der Finanzierung beteilige und eben nicht nur die Versicherten.
90% werden nicht durch die Erhöhung des Beitragssatzes auf GKV-Seite, auf der Arbeitnehmerseite bezahlt. 90%. Diese 10% haben wir zugemutet. Das halte ich aber auch für vertretbar.
Allein durch das Abschmelzen der Rücklagen der Krankenkassen werden auch in erheblichem Maße frühere Beitragszahlungen der Versicherten in Anspruch genommen. Ohnehin deckt das ganze Gesetz nur eine vorläufige Berechnung ab. Darauf wies der Gesundheitspolitiker der Linken, Ates Gürbiner, hin, weil etwa auch Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen gleichermaßen mit den steigenden Energiekosten und der allgemeinen Inflationsentwicklung zu kämpfen haben.
Deswegen sind auch die 17 Milliarden definitiv zu wenig. Diese Zahlen werden nicht ausreichen. Und deswegen ist das, was Sie da beschreiben, Polemik, weil Sie schon vom viel zu geringen Betrag ausgehen, den Sie nächstes Jahr ausgleichen müssen.
Auf diesen Sachverhalt weisen auch die Krankenkassen hin, weshalb auch dieses Gesetz nur ein vorläufiges sein dürfte und die Koalition bereits Nachbesserungen bei der Preisentwicklung für die Krankenhäuser angekündigt hat. Die Rolle des Oppositionsführers hatte in dieser Debatte jedoch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek, CSU, eingenommen, der auf die grundsätzlichen Defizite zu sprechen kam.
Wir könnten heute auch über Pflegeversicherung sprechen, auch ein Desaster. Wir könnten über Krankenhausfinanzierung sprechen, auch noch nicht weiter. Über sektorenübergreifende Versorgung, auch noch nichts gehört. Alles Themen, die wichtig und richtig sind. Stattdessen legen Sie heute ein Gesetz vor unter dem Titel Finanzstabilisierungsgesetz. Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Versorgungsdestabilisierungsgesetz.
Doch mit dieser Kritik ging zugleich ein Eigentor für die Union einher, was Vertreter der Ampelkoalition, die erst seit einem Jahr regiert, nur zu gerne aufgriffen.
Ich muss mal sagen, was für ein Offenbarungseid 16 Jahre unionsgeführter Gesundheitspolitik. Sie haben die große Klagemauer geführt, haben aber vergessen zu nennen, wer eigentlich verantwortlich ist für das, was wir hier an Krise vorfinden.
So die grüne Gesundheitspolitikerin Maria Kleinschmeink. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte auf die grundsätzlichen Reformdefizite der vergangenen Legislaturperiode hingewiesen, ohne das jedoch zum Vorwurf machen zu wollen, weil vieles durch die Corona-Krise überlagert wurde.
Volker Fintammer war das aus unserem Hauptstadtstudio. Der Anlass für die jüngsten Proteste im Iran, der liegt jetzt ziemlich genau eine Woche zurück. Der Tod von Mahsa Amini, der Frau, die von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die islamische Kleiderordnung verstoßen habe. Karin Senz, Sie berichten für uns aus Istanbul und haben die Lage im Iran im Blick. Da ist das Internet inzwischen ja stark eingeschränkt und das ist einer der Gründe, warum es überhaupt nicht einfach ist, einen Überblick zu bekommen. Was können Sie denn aktuell sagen? Welche Dimensionen haben die Proteste inzwischen?
Also das, was bei mir ankommt, ist natürlich immer ein Stück weit zeitversetzt. Sie haben es gerade gesagt, das Internet ist gedrosselt oder teilweise auch ganz abgeschaltet. Unsere Mitarbeiter schreiben uns, dass es teilweise Stunden dauert, nur eine Nachricht durchzuschicken oder aber eben auch umfangreiche Informationen, Videos auch hochzuladen. Und deswegen kann ich vor allem über das berichten, was eben gestern Abend passiert ist. Da hat man sehr viele Bilder von Straßenschlachten gesehen. Das heißt also, die Gewalt auf den Straßen nimmt zu von beiden Seiten. Die Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse ein und schießt angeblich, sagen Menschenrechtsorganisationen, auch mit scharfer Munition. Auf der anderen Seite scheint auch die Wut und auch die Entschlossenheit bei den Demonstranten deutlich zuzunehmen. Man sieht sie Steine werfen, man sieht sie Mülltonnen anzünden, aber teilweise eben auch Fahrzeuge der Einsatzkräfte und eben auch Steine werfen.
Worum geht es genau inzwischen bei diesen Protesten? Es geht ja um die Empörung, sicherlich um den Fall von Mahsa Amini, aber auch die wirtschaftliche Unzufriedenheit, die sich da mehr und mehr Bahn bricht.
Das spielt natürlich auf jeden Fall mit rein, denn viele Menschen wissen eigentlich nicht mehr, wie sie ihren Alltag bestreiten sollen, weil gerade Grundnahrungsmittel wie Reis zum Beispiel extrem teuer geworden sind. Aber lassen Sie mich vielleicht einfach auch die jungen Menschen nochmal an der Stelle rausgreifen. Es sind nicht nur Junge, die auf die Straße gehen, aber eben auch. Und ich glaube, bei denen ist die Wut groß, dass sie von diesem freien Leben, das sie aus Social Media kennen, auch etwas abhaben möchten. Es geht nicht nur um das Kopftuch und Kleidervorschriften, es geht um ein Alkoholverbot, es geht darum, darum, dass beispielsweise Frauen, Solosängerinnen nicht auftreten dürfen. Und man verfolgt das eben im Internet mit, aber dieser verhasste westliche Lebensstil, was es für das Regime ist, ist das, was eben viele junge Menschen wollen. Und da merkt man, wie groß die Distanz der Führung zu seinem Volk, zumindest von Teilen des Volkes ist.
Und daraus leitet sich natürlich die große Frage ab, wo all das jetzt hinführen wird. Wie weit kommt das Regime da jetzt unter Druck und auch Präsident Raisi?
Also, dass es unter Druck kommt, glaube ich, sieht man vor allem daran, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, immer härter werden. Die Armee des Iran hat angekündigt, dass sie Sicherheitskräfte unterstützen wird, jetzt bei den Demonstrationen, um dagegen die Demonstranten vorzugehen. Der Geheimdienst hat den Iranerinnen und Iranern auch eine SMS aufs Handy geschickt, wo man eben davor warnt, bei diesen Protesten teilzunehmen. Denn sonst würde man eben mit Konsequenzen durch das islamische Recht rechnen müssen. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich kann mir an dieser Stelle im Moment schwer vorstellen, dass beispielsweise dieses Regime bei der Kopftuchpflicht nachgeben wird, obwohl das inzwischen auch sehr breit auch in konservativen Kreisen diskutiert wird. Denn das könnten oder würden die Demonstranten sicherlich als einen Teilsieg werten. Und ich bin mir sicher, dass das Regime auch davor Angst hat, dass diese Menschen eben noch motivierter dann eben auf die Straße gehen. Wobei es schwierig geworden ist, eben auch sich zu vernetzen angesichts der Internetprobleme im Land.
Vielen Dank einmal mehr für Ihre Schilderungen zur Lage im Iran. Live war das für den Deutschlandfunk aus Istanbul, Karin Senz. Für 450 Orte weltweit waren für heute neue Klimaproteste der Bewegung Fridays for Future geplant. Sind schon gelaufen, je nach Zeitzone, oder laufen noch. Und auch in Deutschland protestierten insgesamt Zehntausende, zum Beispiel in Köln, Freiburg oder Hamburg. Die größte Aktion gab es in Berlin mit nach Angaben der Polizei rund 20.000 Demonstrierenden. Sebastian Engelbrecht hat es für uns verfolgt.
Die Klimaaktivisten werden immer jünger. Eine ganze Berliner Grundschulklasse marschiert mit durchs Regierungsviertel und fordert die Rettung des Klimas. Die 15-jährige Marlene dagegen ist nicht zum ersten Mal dabei.
Ich war zum Beispiel seit einem Jahr nicht mehr bei einem globalen Klimastreik. Letztes Jahr immer 3, 4, 5 Mal oder so. Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben vergessen, dass das existiert. Und es ist wichtig, dass wir hier sind und wir sind viele und wir haben... Unsere Meinung ist wichtig und die sollte auch gehört werden.
Durch den Krieg in der Ukraine steht das Thema auf der politischen Agenda nicht mehr an erster Stelle. Die Fridays for Future-Bewegung versucht beim 11. globalen Klimastreik, beide Themen miteinander zu verbinden. Die Schülerinnen und Schüler protestieren in 200 deutschen Städten gegen die Milliardengewinne, die Energiekonzerne gegenwärtig erwirtschaften. Zugleich könnten viele ihre Gasrechnung nicht bezahlen. Deshalb kämpft Fridays for Future für eine sogenannte Energiegrundsicherung für alle. Sie soll durch eine Übergewinnsteuer finanziert werden, die die Energiekonzerne zahlen müssten. Pressesprecherin Maja Winkler fasst die Forderungen der Bewegung zusammen.
Wir fordern 100 Milliarden Euro von der Bundesregierung, ganz konkret 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und für Sicherheit. Das bedeutet 100 Milliarden Euro für eine Energiewende im Rekordtempo, für den Ausbau des ÖPNV, für ein 9-Euro-Ticket, was perspektivisch zum 0-Euro-Ticket, also kostenlosem ÖPNV wird. Wir fordern dass das Geld für eine Sanierungsoffensive benutzt wird und dass endlich die Klimafinanzierung für den globalen Süden bezahlt werden.
Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das die Bundesregierung zusätzlich in die Verteidigung des Landes stecken will, wollen die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung nicht einfach so akzeptieren. Franka, 15 Jahre, meint:
Wenn man 100 Milliarden Euro in eine Aufrüstung stecken kann, kann man auch 100 Milliarden in unsere Zukunft stecken, weil ich glaube, das Klima ist für unsere Zukunft am Ende doch wichtiger als die Aufrüstung eines Landes.
Keineswegs alle Schulen erlauben den Ausflug zur Demonstration in den Mittagsstunden. 9 Mädchen vom Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium aus Berlin-Friedrichshain schwänzen die Schule aus voller Überzeugung.
Dass wir jetzt heute auf dem Streik sind, das wird als Schwänzen gezählt. Und das finden wir total schlimm. Auch und es ist auf jeden Fall 1000-mal besser, in der 7. Klasse eine kleine 1 auf dem Zeugnis zu haben, dass man einen versäumten Tag hat, anstatt später keine richtige Welt mehr zu haben.
Also ich habe Angst, dass irgendwann es einfach entweder keine Welt so richtig mehr geben wird, keine Pflanzen mehr und dass Ja, das ist ja schon sehr frustrierend sozusagen.
Unter die jungen Demonstrantinnen und Demonstranten hat sich auch ein älterer Herr gemischt. Christian Stäblein ist Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und marschiert unter dem Banner Church for Future mit.
Mir scheint, auch gerade weil wir so viele andere große Herausforderungen haben, dass wir das Klimathema nicht verdrängen dürfen.
Ich finde, wir können was verändern, aber eigentlich können am meisten verändern die Leute, die die Macht haben. Weil, also wir können versuchen, besser zu leben mit dieser Krise, aber was vor allem verändert werden muss, ist so die Politik.
Die Protestierenden wie dieses Mädchen vom Berliner Händel-Gymnasium sind sicher, dass nur ein politischer Kurswechsel das Klima retten kann und dass es mit persönlichem Verzicht nicht getan ist.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. Und in der Debatte um Klimaschutz und die jetzt sprunghaft gestiegenen Energiepreise, da bringen hierzulande ja vor allem FDP und die Union die Atomkraft neu ins Spiel und bezeichnen die deutschen AKW als die sichersten weltweit. Ein Vergleich, der zumindest sehr wahrscheinlich richtig ist mit Blick auf das belgische Atomkraftwerk Doel 3. Dort wurden schon vor Jahren tausende Haarrisse in den Reaktordruckbehältern festgestellt. Auch in Belgien steht der eigentlich schon gefasste Atomausstiegsbeschluss jetzt erneut auf der Kippe. Klar ist aber, Doel 3 geht jetzt vom Netz. Jakob Meyer berichtet.
Im Laufe des Abends drücken die Techniker im Kontrollzentrum der Anlage Doel im Antwerpener Hafen die Knöpfe. Steuerstäbe fahren langsam in die Brennelemente von Reaktorblock 3. Die Kettenreaktion stoppt, der Meiler geht vom Netz. Der erste in Belgien, der im Rahmen des Atomausstiegs abgeschaltet wird. Ein längst überfälliger Schritt, findet Jan van de Putte von Greenpeace.
It's a historical moment.
Ein historischer Moment, aber das ist der unvermeidliche Lauf der Geschichte. Die Kernenergie ist am Ende, diese alten Reaktoren sind am Ende. Sie sind sehr unzuverlässig geworden und werden immer gefährlicher. Und deshalb ist ihre Abschaltung nur die logische Konsequenz. Angeschaltet wurde Doel 3 erstmals vor 40 Jahren. Der Betreiber Engie Electra Bell versichert auf seiner Website, dass der Reaktortyp zu den sichersten weltweit gehöre. Aber dieser spezielle Meiler machte als Pannenreaktor immer wieder Schlagzeilen. Vor 10 Jahren fanden Fachleute tausende feine Risse im Reaktordruckbehälter, Lecks im Kühlsystem, kaputte Schalter. Insgesamt blieb Doel 3 rund 3 Jahre lang abgeschaltet. Auch im Meiler Tihange 2 bei Lüttich gab es massive Probleme. Er soll spätestens Anfang Februar vom Netz gehen. Diese beiden Reaktoren abzuschalten, Tihange 2 und Doel 3, die ganz in der Nähe von Nordrhein-Westfalen liegen, ist aus sicherheitstechnischer Sicht eminent wichtig. Die sollten gar nicht mehr in Betrieb sein. Und die Tatsache, dass sie es noch sind, ist absolut unverantwortlich. Umweltaktivisten auf beiden Seiten der Grenze protestieren seit Jahren. Aber Belgiens Regierung hat beide Reaktoren trotz großer Bedenken in den Nachbarländern weiterlaufen lassen. Bis jetzt. Und bis zuletzt hat die belgische Koalition um das Aus für Doel 3 gestritten. Denn auch in Belgien ist Strom extrem teuer. Vor einigen Tagen erklärte die christdemokratische Innenministerin Annelies Verlinden, sie wolle einen Aufschub für die Abschaltung prüfen lassen. Die Grünen, ebenfalls in der Regierung, protestierten. Auch Premierminister Alexander De Croo war nicht begeistert.
Das sind Diskussionen, die in meinen Augen nicht in der Pers.
Das sind Diskussionen, die man nicht in der Presse führen sollte. Das habe ich auch intern deutlich gesagt. Aber ich würde sagen, dass wir alle die gleiche Sorge teilen, kein Risiko in Bezug auf die Versorgungssicherheit einzugehen. Momentan glaube ich nicht, dass es da Unsicherheit gibt. Es ist weder klug noch ratsam, die Stilllegung von Doel 3 zu verschieben, sagt der Direktor der Anlage Peter Moons. Allein neuen Brennstoff zu bestellen, würde Jahre dauern. Dazu kämen ungelöste Sicherheitsfragen. In diesem Punkt sind sich der Kernkraftwerksdirektor und Greenpeace-Experte Jan van de Putte sogar einig. Das ist nicht wie eine Keksfabrik, die man einfach weiterlaufen lassen kann. Man müsste erst mal abschalten, dann viel in diese alten Reaktoren investieren und der ganze Prozess, einschließlich des rechtlichen Verfahrens, dauert etwa 5 Jahre. Das ist also absolut keine Lösung für die aktuelle Energiekrise. Nach der heutigen Abschaltung von Doel 3 müssen die Brennelemente abkühlen, dann kommen sie in die Abklingbecken. Später spülen die Experten den Primärkreislauf mit einer chemischen Lösung, um möglichst viel Radioaktivität zu entfernen.
Der Bericht war das von Jakob Meyer. Vetternwirtschaft, Verschwendung von Gebührengeldern, hohe Intendantengehälter. Die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, die hat viele Rückfragen an die Adresse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach sich gezogen, viel Anlass zur Kritik gegeben. Weil ARD, ZDF und auch wir hier beim Deutschlandfunk beitragsfinanziert sind, stehen Sie und wir unter besonderer öffentlicher Beobachtung. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD hat der Bundestag heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Franke Pelan hat für uns zugehört.
Martin Renner teilt kräftig aus. Zu teuer, politisch beeinflusst, zu links, zu intransparent ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, meint der medienpolitische Sprecher der AfD. Mein Dienstwagen, mein Gehalt, meine Spesen, mein Massagesessel. Allein darum geht es doch in den Funkhäusern, urteilt Renner.
Wie die Made im Zwangsgebührenspeck frisst sich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk wettbewerbslos rund und fett.
Wenn jemand wie die Made im Speck lebt, dann die AfD im Speck der Demokratie.
Kontert Helge Lind, der Sozialdemokrat, bricht eine Lanze für ARD, ZDF und Deutschlandradio, nimmt die Öffentlich-Rechtlichen gegen Fundamentalkritik in Schutz. Lind nimmt sich Friedrich Merz vor. Hämisch und drohend habe der CDU-Chef die Zahl der öffentlich-rechtlichen Berichterstatter auf dem Parteitag moniert und geredet.
Von der stolzen Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit denen man sich besonders liebenswürdig beschäftigen würde. Ich finde das absolut inakzeptabel und übergriffig.
CDU-Chef Friedrich Merz hatte im Zusammenhang mit dem RBB-Skandal auf Reformen gedrängt. Das Gendern hatte er kritisiert. Zu Recht, meint heute sein Parteifreund Maximilian Mörseburg. Umfragen zeigten doch, dass Zuschauer und Hörer das gesprochene Gender-Sternchen ablehnten. Auch der Christdemokrat drängt auf Veränderungen. Die Gehälter sollten sich am öffentlichen Dienst orientieren, nicht an der privaten Konkurrenz. Der AfD hält Mörseburg vor, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen, um gleichzeitig eigene Propagandakanäle aufzubauen.
Und wenn Frau Weidel dann davon spricht, dass sie einen Grundfunk mit neutraler Berichterstattung möchte, dann wissen wir doch, was das ist. Nämlich ein Sender, in dem Sie entscheiden, was neutral ist und nicht der unabhängige Journalist.
Auf die Bedeutung für unabhängige Information verweist Erhard Grundl. Gerade die Beitragsfinanzierung schafft doch erst diese Unabhängigkeit, unterstreicht der grüne Bundestagsabgeordnete und schaut auf das amerikanische Mediensystem.
Oder wollen wir die Berichterstattung à la Fox News? Wollen wir eine Medienlandschaft, in der nur die skandalisierendste Schlagzeile und die Produktion vorkommt, die die höchste Einschaltquote bringt?
Ähnlich Petra Sitte von der Linkspartei, die zwar eine Neuordnung der Finanzierung anmahnt, die Öffentlich-Rechtlichen aber grundsätzlich in Schutz nimmt.
Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Aber treffender wäre doch wohl zu sagen, wenn wir wollen, dass es sie weitergibt, müssen wir sie neu erfinden.
Weil der öffentliche Rundfunk bei dem Großteil der Bürgerinnen und Bürger Glaubwürdigkeit besitzt. Die Tagesschau heute.
Ergänzt Thomas Hacker für die FDP. Er hält der AfD vor, keinerlei konstruktive Vorschläge für eine Reform zu unterbreiten. Der AfD-Abgeordnete Marc Jongen listet vornehmlich auf, was ihm am Programm alles nicht gefällt.
Winnetou-Filme werden nicht mehr gezeigt, weil das Denken des Tumbenvolkes entkolonialisiert werden muss. Im Kinder- und Jugendprogramm gibt es stattdessen geschmacklose Frühsexualisierung, vorzugsweise queer.
Am Ende kündigt er für die AfD an, bald im Parlament konkrete Änderungen des öffentlich-rechtlichen Systems anzustoßen.
Frank Kapellan berichtete für den Deutschlandfunk aus Berlin. Neue Dokumente im Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln, die dem WDR vorliegen, die belasten Kardinal Wölki schwer. Er soll viel zu spät disziplinarrechtlich gegen den früheren stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten vorgegangen sein. Informationen dazu von Jochen Hilgers.
Am 21. November 2018 meldete Wölki an den Kardinal Ladaria Ferrer im Vatikan auf 4 Seiten verschiedene sexuelle Übergriffe des Priesters auf Jugendliche und junge Erwachsene. So soll er zum Beispiel mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen und sie zu alkoholischen Getränken eingeladen haben. Danach sollen gemeinsam Pornofilme geschaut worden sein. Mit einem 19-Jährigen habe er in seiner Wohnung gegen den Willen des jungen Mannes Pornofilme geschaut und sich in seiner Gegenwart selbst befriedigt. Dem 19-Jährigen sei erst um 4 Uhr morgens gelungen, die Wohnung des Geistlichen zu verlassen. Mehr als 2 Jahre dauerte es aber nach dem Schreiben, bis das Erzbistum den Priester beurlaubt hat und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Für die Kirchenoppositionelle Maria Mesrian von Maria 2.0 ist damit die Glaubwürdigkeit des Kardinals endgültig zerstört. Bei der Staatsanwaltschaft Köln sind derweil Strafanzeigen gegen Wölki eingegangen. Die Behörde prüft nach eigenen Angaben einen Anfangsverdacht.
Informationen waren das von Jochen Hilgers. Ich möchte Ihnen noch unsere Vertiefungen in unserem Podcast Der Tag empfehlen. Heute zum Beispiel mit dem Blick auf die Frage, wo die Fridays for Future inzwischen stehen. Das waren die Informationen am Abend heute mit Sandra Schulz.